Haare gut, alles gut. Der haarsträubende Radio Day auf Radio 1.
Ja, das Haar als Symbol für einen gesellschaftlichen Aufbruch, Widerstand gegen das spießige Leben. Ein Hippie-Traum, der da zum Musical und zum Film geworden ist. Ob es viel mehr war als letztlich eine gute Vermarktung der Hippie-Kultur, das wollen wir mal an diesem Radio Day beiseite lassen. Was uns aber jetzt an diesem haarsträubenden Tag interessiert, ist die Symbolkraft von Haaren. Wenn sie ganz bewusst zum Beispiel in der Kunst, im Bild oder auch im Film eingesetzt werden. Und ich freue mich sehr darüber, jetzt mit Dr. Alma Elisa Kittner sprechen zu können. Sie ist Kunst- und Kulturwissenschaftlerin am Institut für Kunstpädagogik der Justus-Liebig-Universität Gießen. Guten Tag, Frau Kittner.
Ja, guten Tag, Herr Lorenzen.
Ist das Hippie-Haar in der Kunstgeschichte eine Besonderheit, weil es möglicherweise ja sowohl auf Jesus, also der christlichen Tradition verweist, aber gleichzeitig eben auch für das Jugendliche, das Sexuelle und das Aufbegehrende steht?
Ah, das ist eine interessante Frage. Es ist eigentlich schon relativ alt in der Kunstgeschichte. Also zum einen haben Sie ja schon Jesus Christus erwähnt mit seinem gescheitelten Mittelhaar und dem längeren, meistens so sanft gewellten, bräunlichen, hellbraunen Haar. Aber ich würde mal sagen, für die Hippie-Bewegung war eher so das Vorbild die Jahrhundertwende, die Reformbewegungen, wo ja auch die ganze Biokultur herkommt. Also man hat sich anders gekleidet mit lockerer Kleidung, man hat die Haare wachsen lassen, es gab ja auch die Freikörperkultur, also man hat nackt sich bewegt, draußen getanzt. Und da gibt es eben auch sehr viele Bilder, die Menschen mit langen und Frauen auch vor allem mit langem Haar zeigen, mit offenem, wallenden Haar, das sozusagen für die Befreiung da auch steht. Aber das ist, wie gesagt, schon ganz gute 100, 120 Jahre her. Ja. Und insofern, ja, gibt es da immer so lange Traditionen auch.
Warum ist eigentlich die Symbolkraft von Haaren so enorm? Also wo kommt das kulturhistorisch gesehen her, dass die Inszenierung von Haaren so stark wirken?
Ja, das ist wirklich etwas, was mich auch sehr beschäftigt. Also wie unser ganzer Körper auch, ist ja das Haar auch ein Körperteil. Das ist, wie unser Körper diszipliniert, kodiert, es wird inszeniert. Wir haben gesellschaftliche Regeln, immer unterschiedlich natürlich historisch, wie wir unseren Körper und unser Haar zu zeigen haben. Also das Haar ist aber deswegen noch so interessant, weil es quasi immer Grenzen zeigt. Also wir hierarchisieren einmal, ja, das Kopfhaar, das wollen wir haben, Wimpern und Augenbrauen auch. Das Genitalhaar, ich sag jetzt nicht mehr so gerne Schamhaar, weil ich finde, dass ja, die Scham sollte wirklich, genau. Soll mal vorbei sein. Das Genitalhaar und das andere Körperhaar ist negativ kodiert, aber es gibt auch eine historische Tradition, die daran festmacht und das beginnt schon in der frühen Neuzeit und ist dann so spätestens mit Darwin, mit der Evolutionstheorie, kriegt das nochmal einen ganz großen Push, dass dadurch auch definiert wird, was ist jetzt menschlich und was ist tierisch. Ja, je behaarter wir sind, desto mehr quasi nähern wir uns dem Tier. Was ist aber auch männlich, was ist weiblich? Mhm. Also im 18., 19. Jahrhundert wird ja auch nochmal ganz klar klassifiziert, was Männlichkeit und Weiblichkeit ist. Was ist aber auch black und white? Das ist ja heute nicht so das Thema, habe ich gehört, aber das wollte ich trotzdem kurz erwähnen.
Doch, wird es auch noch werden, aber gut, dass Sie jetzt schon mal darauf hinweisen. Ja.
Genau, also was sind ethnische Normierungen und geschlechtliche Normierungen werden also mit der Dominanz der Biologie dann ab dem 19. Jahrhundert ganz stark, also klassifizieren einfach unsere Körper.
Absolut. Ja,
also das ist so das eine.
Mhm. Und das andere, dann setzen Sie mal fort.
Das andere. Ja, ich bin ja Kunsthistorikerin und will natürlich nicht die Kunsttheorie nicht weglassen. Nämlich auch die Kunsttheorie des 18. Jahrhunderts hat schon klar gesagt mit Winkelmann oder Herder zum Beispiel, dass Haare eigentlich die Schönheit einer Statue bedrohen. Also da war es auch ganz wichtig, bei so einer antiken Statue oder auch dann eben in der klassizistischen Ästhetik des 18. Jahrhunderts, Statuen müssen, Körper müssen unbehaart sein. Jedes Härchen entspricht einfach nicht dieser rigiden, normativen Ästhetik. Man könnte eigentlich sagen, insofern mit unserem Ideal des unbehaarten Körpers leben wir eigentlich immer noch im 18. Jahrhundert.
Absolut.
Des Klassizismus.
Wie ist denn das mit dem Ideal des unbehaarten Körpers? Das ruft ja immer wieder mal heftige Reaktionen vor. Wenn der dann nicht so unbehaart ist. Ich nehme mal dieses eine Beispiel heraus, als Avida Büstrem vor einigen Jahren Fotografin, Künstlerin und auch Model bei einer Werbekampagne von Adidas offensiv ihre Beinhaare zeigte. Da gab es viele Likes, gab aber auch wahnsinnig viel Hass. Wo stehen wir denn eigentlich? Also ein Schritt vor und zwei zurück oder doch eher umgekehrt?
Ja, genau. Es, eigentlich ist ja Avida Büstrem so ein, entspricht ja so eigentlich einer gängigen weiblichen Schönheit, blondes, junges, dünnes Mädchen in hübschem Kleid, genau. Also sie nennt es ja selber, sie ist ein abled white cis body. Und dann aber inszenierte sie mit dieser Adidas-Werbung diesen Bruch. Und ich weiß nicht, ob das alle Hörer und HörerInnen kennen, also dass sie dann eben ihre behaarten Beine so richtig den Betrachtenden entgegengestreckt
Absolut,
hat.
Ja.
Ne? Und da hat sie dann diesen Bruch inszeniert und hat sich im Grunde als, man könnte sagen, als wilde Frau gezeigt. Das ist auch so ein altes Phantasma. Darüber hat zum Beispiel die Kunsthistorikerin Katharina Sykora geschrieben, über dieses Phantasma der wilden Frau, der Femme Sauvage. Das war so eine Vorstellung von Frauen, auch Männern, die im Wald leben und die sehr wild sind und extrem behaart sind. Und bei der Frau ist es nochmal so, ich habe ja schon mal gesagt, es gilt ja eigentlich auch für den Mann, dass er sich vom Tier abgrenzen muss durch Unbehaartheit. Aber bei der Frau, die immer noch so kodiert wurde und nach wie vor auch wird, würde ich mal sagen, so als das Geschlecht, das der Natur vorgeblich näher steht, da gilt das dann immer als besonders wild und ungezügelt. Und das muss, wenn eine Frau behaart ist, erst recht noch am Gesicht. Also der Bart ist noch mal schlimmer natürlich als die Beine. Und dieses Wilde muss unbedingt gezügelt und kontrolliert und diszipliniert werden, weil letztlich steht es halt auch für die bedrohliche weibliche Sexualität.
Absolut, aber haben wir nicht doch ein bisschen mehr Vielfalt in den letzten Jahren erlebt? Ich denke zum Beispiel auch an Conchita Wurst als eine Frau, die da wirklich viel Symbolkraft reingetragen hat in die Diskussion.
Genau, Conchita Wurst oder auch Künstler und Künstlerinnen, also Anna Mendieta, Mona Hatoum oder auch Zoe Lennart. Die hat auch schon früher als Conchita Wurst, aber natürlich nicht so populär, queere Bilder von Frauen mit Bart gezeigt, so in so einer ganz berühmten Marilyn Monroe Pin-Up-Girl-Pose hat sie da, also eine Bearded Woman, die Jennifer Miller gezeigt. Ja. Klar, da hat sich schon sicherlich einiges getan. Ja, meine Theorie ist, dass wir beides gleichzeitig haben. Also wir unterliegen so einer ganz starken Normierung immer noch. Also es ist immer noch verpönt für Frauen, sich die Haare nicht zu rasieren. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile tatsächlich Rasierwerbung. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich muss es immer noch googeln, aber ist noch nicht so weit verbreitet. Aber es gibt tatsächlich Beine, die gezeigt werden in der Werbung,
mit
die behaart
Haaren.
Sind, mit Haaren. Und die werden dann rasiert. Vorher wurden ja immer nur rasierte Beine wurden ja rasiert.
Absurd.
In der Werbung.
Genau.
Absurd. Jetzt haben wir tatsächlich auch behaarte Achseln, die gezeigt werden und dann rasiert werden. Und also wir haben einerseits trotzdem immer noch dieses disziplinierte Bild des glatten Körpers, des unbehaarten Körpers einerseits. Aber es gibt immer zum Beispiel in feministischen Bewegungen oder auch so eher linken Szenemilieus oder auch in der Kunstszene. Ich habe es zum Beispiel auf der Biennale Venedig, lang, lang ist her, 2019 oder so, öfter mal behaarte, junge Damenbeine gesehen.
Ja.
Also es gibt
also
so eine
gibt
bestimmte
diese,
Szene.
Diese Zeit, Gleichzeitigkeit ne, von diesen beiden Bewegungen, das ist doch eine sehr gute Zwischenbilanz zumindest. Und zwar eine von der Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Dr. Alma Elisa Kittner, mit der wir über die Symbolkraft von Haaren gesprochen haben. Frau Kittner, vielen Dank.
Ja, sehr gerne, Herr Lorenzen. Tschüss.
Tschüss.